Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext und Reflexe spannen heute zusammen zu einem gemeinsamen Morgenthema: Jugendgewalt und wie gehen die Eltern jugendlicher Delinquenten damit um. Den Auftakt macht der niederländische Autor Hermann Koch. Er stellt im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst seinen Erfolgsroman Angerichtet vor, in dem zwei wohlsituierte Paare mit unerwarteten Gewalttaten ihrer Sprösslinge konfrontiert werden. Um 10 dann von der Fiktion zur Realität in einer Sendung von Maya Brändli erzählen Eltern von straffälligen Jugendlichen, wie sie versuchen, mit der Kriminalität der eigenen Söhne umzugehen. Und jeweils nach den halbstündigen Beiträgen beantwortet Peter Ostermeier hier im Studio Fragen aus dem Publikum, Fragen, die Sie schriftlich auf drs2.ch stellen können. Peter Ostermeier ist therapeutischer Leiter des offenen Maßnahmezentrums Axhof im Kanton Basel-Land. Damit zum Gespräch mit dem niederländischen Autor Hermann Koch. In seinem so unterhaltsamen wie verstörenden Erfolgsroman Hettdiener, deutsch angerichtet, erzählt er, wie ein Brüderpaar samt Gattinnen während eines Dinners im Nobelrestaurant mit der unerwarteten brutalen Gewalttat ihrer Söhne umgehen bzw. nicht umgehen, wie sie verschweigen, vernebeln, verharmlosen. Spannend erzählt und die Leserinnen und Leser ständig zur eigenen Neupositionierung zwingend, trifft Kochs raffiniert konstruierte Geschichte den Nerv hochaktueller Debatten. Hans-Ulrich Probst hat Hermann Koch anlässlich einer Lesung in Solothurn zum Gespräch getroffen und ihn zum Roman und zu den Diskussionen, die er ausgelöst hat, befragt.
Herzlich willkommen, Hermann Koch. Ihr Buch Hettdiener, das in den Niederlanden schon Furore gemacht hat, hat auf Deutsch den schön doppelsinnigen Titel Angerichtet. Ja, was ist angerichtet? Wer hat was angerichtet? Geben Sie doch gleich mal einen Umriss, wovon Ihr Buch erzählt und wer es erzählt.
Ja, das sind zwei Ehepaare, die in ein Restaurant zusammen essen gehen, und jedes Ehepaar hat einen Sohn. Und die Söhne hatte etwas gemacht, wir könnten sagen etwas Kriminelles. Und nicht nur haben sie eine Vespa mitgenommen, aber wirklich ein furchtbares Delikt.
Also nicht einfach ein Bubenstreich,
sondern so etwas. Und diese zwei Jungen, die sind noch nicht entdeckt worden, sind noch nicht verhaftet worden von der Polizei. Jetzt die Frage ist, was machen wir mit unseren Söhnen?
Und das Setting ist so, dass alle vier beteiligten Erwachsenen, die beiden Mütter, die beiden Väter, wissen im Wesentlichen Bescheid. Mhm. Voreinander halten sie das aber verborgen. Das Ganze findet statt in einer Edelkneipe, in einem vornehmen Restaurant, wo einem auch das Traum, darum ja der Titel auch Et Dinner. Und der Leser, die Leserin wissen immer weniger als die Figuren. Mhm.
Ja.
Wer erzählt denn eigentlich?
Nein, das ist das eine Ehepaar ist Paul und Claire, und er ist der Erzähler in erster Person, der die ganze Geschichte erzählt. Er ist nicht so ein Erzähler, dem man in alles vertrauen kann, weil er verschweigt auch viele Sachen, die er nicht so wichtig findet, mindestens am Anfang. Später im Buch muss er mehr erzählen, mehr
preisgeben.
Und er ist ein Lehrer, aber der war schon vor 10 Jahren aus der Schule herausgeschickt.
Er wurde suspendiert
vor Sachen, die er vielleicht auch nicht erzählen würde an die Leser. Dann der andere Ehepaar ist sein Bruder, der ein bekannter Politiker ist. Eben gerade ist es so, dass dieser Politiker vielleicht der nächste erste Minister von Holland werden würde. Er ist ein sozialdemokratischer Politiker, und dieser Politiker fühlt sich ein bisschen superior an seinen kleinen Brüdern, wie er immer nennt. Und dieser Paul, er ist von die Schule geschickt, weil er dort seine Kontrolle verliert haben. Und wir lernen in das Buch viele Beispiele in Situationen, in denen er seine Kontrolle verliert.
Genau, und aggressiv reagiert.
Aggressiv wird, ja.
Und sowohl physisch aggressiv, aber auch verbal ausrastet und dann eben auch für die Schule unhaltbar wird.
Das ist es, genau.
Und in dieses sozusagen edle Ambiente, wo davon die Rede ist, wie die Flusskrebse von einer Vinaigrette an Estragon und Frühlingszwiebeln umspielt wird, wie also dieses ganze überkandidelte Tamtam um ein gutes Essen wird ziemlich karikiert, der Maître d'Hôtel bloßgestellt. Die Haute Volée trifft sich hier zu einem Genuss, würde man meinen, aber natürlich dahinter geht es sehr ernsthaft darum, was machen wir? Man muss sagen, die beiden gerade vor dem 16. Geburtstag stehenden Jungs, Michel, das ist der Sohn von Paul, und Rick, der Sohn von Serge und Babette, die sind in Aktenzeichen XY gezeigt worden, weil es wirklich ein schweres Vergehen mit Todesfolge gegeben hat. Aber nur die Eltern haben sie erkannt. Das heißt, sie sind eben noch im Stand der Unschuld sozusagen. Ja. Und das ist jetzt das moralische Dilemma für die Eltern. Wie gehen wir damit um?
Ja.
Wie gehen sie damit um?
Ja, das ist auch die Frage, die ich mich selber gestellt habe, wenn ich mit diesem Buch angefangen habe. Ich weiß es immer noch nicht. Ich hatte gedacht, wenn ich das Buch angefangen hätte, dass ein Eltern wird vor sein Kind, vor seinen Sohn oder seine Tochter alles machen. Er wird eben sein Leben geben. Und dann auch, wenn ein Kind etwas Kriminelles macht, wird die Eltern denken, vielleicht sollten wir zur Polizei gehen, aber vielleicht sollten wir erstmals denken, wie schützen wir am besten unser Kind. Da ist genau die Frage. Und es ist kurios, es war, ich wusste das nicht, wenn ich das Buch angefangen hätte, aber später, ein Richter hat mir gesagt, weißt du, dass das wirklich nicht bestrafbar ist, wenn Eltern verschweigen, was ihr Kind gemacht hatte? Dann können sie die Eltern nicht
belangen.
Nein. Aber das wusste ich nicht, wenn ich angefangen bin. Das ist so, wenn dein Sohn von 16 oder 17 oder 20 Jahre alt ein wirklich kriminelle Akt macht und du gibst ihm 1000 Frank, 1000 Euro, sag mal, du gehst zum Ausland, das ist nicht strafbar.
Also es sind verschiedene moralische Dilemmata, die thematisiert werden. Und das Ganze ist aber thrillerartig aufgebaut. Ich habe gesagt, die Lesenden wissen immer viel weniger als die Figuren.
Ja.
Der Haupterzähler ist ein klassischer, unzuverlässiger Erzähler. Mhm. Und die anderen, es gibt zwar verweinte Augen, aber natürlich die Form wird gewahrt. Eben der Spitzenpolitiker lässt sich mit anderen Gästen fotografieren. Er ist dort natürlich Stammgast. Also die gruseligsten, die grauslichsten Ereignisse sind eingebettet in diese gedämpfte Atmosphäre des Messerklapperns und Weinversuchens. Das gibt eine Spannung, die natürlich auch von Ihnen bewusst satirisch aufgeladen worden ist. Also ist auch zugespitzt und überzeichnet.
Nicht? Ja.
Wie haben Sie diese Form gefunden?
Das war eine der ersten Ideen, war die Situation von einem Restaurant zu benutzen, genau weil es so eine limitierte Form in Zeit ist und auch im Ort.
Ja, wir haben die Einheit von Ort
und Zeit. Diese Einheit. Und es ist auch nicht so, mehr in einem Restaurant wie in einem Dinner zu Hause, man geht nicht, man wartet bis zum letzten Kaffee. Und dann, wenn man nicht wartet bis zum Kaffee, dann ist etwas passiert oder dann haben wir einen Streit oder so etwas. So die Leute sollten da bleiben und sie sollten auch reden. Das ist auch diese Situation, wenn wir mit Freunden oder mit Familien zum Essen gehen, wir müssen reden.
Man kann nicht schweigen.
Man kann nicht schweigen, hier muss man reden. Und dann diese Leute reden viel, aber sie wissen, sie reden über das Kino, über die letzten Filme, die letzten Bücher, die Sportschule und so weiter.
Sie reden um den Brei herum, nicht?
Ja, und eben sind einige an dem Tisch, die vielleicht hoffen, dass niemals sie würden reden, wo sie wirklich da gekommen sind, ist über die Sohn, über die Kinder zu reden. Aber sie hat auch interessant, sie haben gesagt, das ist so, dass meistens der Leser weiß weniger als der Erzähler, aber ich glaube, es gibt auch manchmal Momente, wenn der Hauptperson, der Erzähler, seine Kontrolle verliert und er seinen Sohn schützen möchte, dann denkt er, ich werde dies an den Leser so erzählen, dann er wird mehr verstanden. Aber ich glaube, die Leser verstand vielleicht mehr in diesem Moment über Paul, über diesen Erzähler, als er selbst.
Ja, weil das ist eine Art Defekt, dieser Kontrollverlust.
Ja.
Aber die Frage ist ja, wie das dann mit den Handlungen oder Taten der Kinder zusammenhängt. Und da ist natürlich das Aktuelle, dass die Diskussion um Jugendgewalt unter den Nägeln brennt und auch das schwierige Zusammenleben zwischen Eingeborenen, sage ich mal, und Migranten. Also das ist in ganz Europa rassistische Tendenzen, das ist ja auch in den einst sehr liberalen und toleranten Niederlanden zu einem Thema geworden.
Ja, jetzt ist es so.
Ja, vielleicht hören wir uns eine Passage an, die die Hauptlinien eben dieses Dilemmas dann nachzeichnen. Eben zuvor, in den ersten Teilen, erfahren wir viel witzige, spöttische Zivilisationskritik. Mhm. Also dieser Spitzenpolitiker hat natürlich ein Ferienhaus in Frankreich, wovon so viele träumen. Nur vom Bruder wird auch das gnadenlos seziert als Vater Morgana. Weil die Franzosen wollen nur das Geld der Holländer und sonst mögen sie die gar nicht. Ja, und verprügeln auch mal den farbigen Adoptivsohn, das muss man auch sagen, der hat noch einen Adoptivsohn.
Ja, der Politiker.
Und der ganze Plot spitzt sich zu, indem man erfährt, dass die beiden Kinder, die in dieses Verbrechen begangen werden, vom Adoptivbruder erpresst werden, weil der hat diese Videos ja noch die Dummheit begangen, das Ganze zu filmen. Ja. Und das wurde ins Netz gestellt und er erpresst jetzt die beiden. Also das gibt noch sozusagen den innerfamiliären Konflikt. Mhm. Nicht nur, dass sie sich gegen die Außen schützen müssen.
Es ist auch interessant, dass dieser Adoptivsohn, das ist gleich, einige in der Familie sagen, seht du, dieser Adoptivsohn aus Afrika, das ist nicht dasselbe Blut wie unsere Familien. Und das ist, weil er der andere erpresst. Einer der Familien würde das niemals machen.
Jetzt hören wir eine Passage, gelesen von Hans-Peter Müller-Drossart, schon ziemlich gegen Schluss des Buches, wo also die Fakten auf dem Tisch sind. Und jetzt gibt es verschiedene Positionen. Interessanterweise ist es der Politiker, der plötzlich aus politischem Kalkül oder aus echtem moralischem Erschrecken.
Ja, das wissen wir nicht.
Das bleibt offen, aber er ist für Offenlegung. Er ist für die ehrliche Variante und sagt, das können wir nicht stehen lassen.
Weil man vielleicht von einem Politiker erwartet, ich auch, dass er möchte so eine Sache
unter den Deckel halten. Und das ist jetzt gerade umgekehrt.
Karriere zu retten.
Zu retten. Ja. Und es sind die Frauen, vor allem die eine, die Frau von Paul, die sich eigentlich wie eine Wölfin eben jetzt vor ihrer Jungen stellt und zu diesem Beruf eigentlich alle moralischen Bedenken über den Haufen wirft, was ziemlich schockierend ist. Und auch von Hermann Koch sehr präzise und gnadenlos geschildert wird. Das geht natürlich darum, sie sind also gerade erst 16, also eigentlich noch Kinder, und Claire sagt:
Er ist zwar schon fast 16, markiert einen starken Mann, aber dennoch. Für andere Sachen sind sie wiederum nicht so jung, warf Babette ein. Claire schwieg. Mit der Zungenspitze strich sie sich über die Unterlippe. Das macht sie immer dann, wenn sie sich über etwas aufregt. Manchmal denke ich, dass genau das der Fehler ist, den wir machen, sagte sie. Wir wissen, dass sie noch jung sind. Für die Außenwelt aber sind sie erwachsen, weil sie etwas getan haben, das von uns, den Erwachsenen, als Verbrechen angesehen wird. Aber ich finde, dass sie selbst eher wie Kinder damit umgehen. Genau das hatte ich Serge eben vermitteln wollen, dass wir kein Recht darauf haben, ihnen ihre Kindheit zu nehmen, ausschließlich und nur allein deswegen, weil es für unsere erwachsenen Normen ein Verbrechen ist, für das man sein ganzes Leben lang büßen muss. Babette stieß einen tiefen Seufzer aus. Ich glaube leider, du hast recht, Claire. Etwas ist verschwunden, etwas, vielleicht seine Unbefangenheit. Er war immer so, ihr wisst ja, wie Rick war. Diesen Rick gibt es nicht mehr. In den vergangenen Wochen hockte er nur in seinem Zimmer herum. Beim Essen sagt er kaum etwas. Da ist etwas in seinem Gesicht, etwas Ernstes, als würde er die ganze Zeit über etwas nachgrübeln. Das hat er früher nie gemacht, grübeln. Aber es spielt doch auch eine Rolle, wie ihr damit umgeht. Ich meine, vielleicht grübelt er die ganze Zeit herum, weil er denkt, dass ihr das so von ihm erwartet. Babette sagte eine Weile nichts. Sie legte eine Hand flach auf den Tisch und schob mit den Fingerspitzen ihr Handy einen Zentimeter von sich übers Tischtuch. »Ich weiß nicht, Claire. Sein Vater. Sein Vater erwartet von ihm, glaube ich, eher als ich von ihm, dass er darüber nachdenkt, auch wenn es vielleicht nicht fair ist, so etwas zu sagen. Fest steht aber, dass die Position seines Vaters für ihn manchmal problematisch ist, in der Schule, bei Freundschaften. Ich meine, er ist 15, er ist noch immer sehr stark der Sohn. Aber zudem ist er auch noch der Sohn von jemand, den alle aus dem Fernsehen kennen. Manchmal zweifelt er an Freundschaften. Dann glaubt er, die Leute sind nett zu ihm, weil sein Vater berühmt ist. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als er auf das Gymnasium kam. Da sagte er, Mama, ich habe das Gefühl, ich fange ganz von vorne an. Darüber war er sehr glücklich. Doch nach einer Woche wusste wieder die ganze Schule, wer er war. Und demnächst weiß die Schule auch noch etwas anderes, wenn es nach Serge geht. Das predige ich Serge ja die ganze Zeit, dass Rick bereits mehr Schwierigkeiten wegen seines Vaters gehabt hat, als gut für ihn ist. Und jetzt will Serge ihn auch noch in dieses ganze Theater mit hineinziehen. Darüber kommt er niemals mehr hinweg. Wir stellen bei Michel fest, dass er das, was du Unbefangenheit nennst, noch immer hat. Er hat natürlich keinen so berühmten Vater, aber dennoch, es belastet ihn nicht so stark. Manchmal beunruhigt es mich sogar, weil es nicht richtig zu ihm durchzudringen scheint, was das alles für seine Zukunft bedeuten kann. In dieser Hinsicht reagiert er tatsächlich noch eher wie ein Kind. Ein sorgloses Kind und kein grübelnder, frühreifer Erwachsener. Für Paul und mich war das auch das Dilemma, wie wir ihn auf seine Verantwortung hinweisen sollten, ohne dabei zugleich seine kindliche Unschuld zu zerstören. Ich sah zu meiner Frau, für Paul und mich. Wie lange war es her, dass Claire und ich voneinander noch glaubten, der andere befinde sich in Unwissenheit? Eine Stunde? 50 Minuten? Ich schaute in Claires Augen, in die Augen der Frau, die für mich das Glück darstellte. Claire und ich wollen, dass Michel mit seinem Leben weitermachen kann. Wir wollen ihm keine Schuldgefühle einreden. Ich meine, er hat zwar an irgendetwas Schuld, es darf aber auch nicht so sein, dass eine Obdachlose, die sich in einem Geldautomatenhäuschen in den Weg legt, plötzlich die Unschuld selbst ist. Überlässt man es der hier herrschenden Rechtsauffassung, neigt man sehr schnell zu einem solchen Urteil. Man hört es aber auch immer und überall, wohin das mit der entgleisten Jugend noch führen soll. Nie ein Wort über entgleiste Penner und Obdachlose, die sich einfach überall hinlegen, wo es ihnen gerade passt. Nein, sie wollen ein Exempel statuieren. Pass mal gut auf, denn indirekt denken die Richter an ihre eigenen Kinder, die sie vielleicht auch nicht mehr unter Kontrolle haben. Wir wollen nicht, dass Michel Opfer einer Volksmeute wird, die Blut sehen will. Dieselbe Volksmeute, die laut nach Wiedereinführung der Todesstrafe schreit. Michel ist uns zu kostbar, als dass wir ihn diesem Mob opfern würden.
Hans-Peter Müller-Drossard las aus Hermann Kochs Angerichtet, Hermann Koch heute Gast, mit diesem Buch, das erstens unglaublich spannend geschrieben ist und die Lesenden immer wieder zwingt dazu, die eigene Position zu überprüfen. Also es wird so überrumpelt und merkt, diesem Erzähler kann ich gar nicht vertrauen. Es wird auch immer mehr aufgedeckt, was alles Schreckliches passiert ist. Und am Ende sieht er sich konfrontiert mit diesen beiden Müttern und auch dem einen Vater, der eine Ungeheuerlichkeit ebenso als irgendein Vorfall oder an irgendetwas Schuld haben, abtempiert und zum Alltag zurückgehen möchte, zur Normalität. Was hat das Buch in den Niederlanden für Reaktionen ausgelöst?
Viele verschiedene Reaktionen. Ich glaube, dass das Schönste von einem Roman ist, wenn die Leute nicht dieselbe Meinung haben. Die sollten nicht wissen, was der Autor denkt. Und die Reaktionen waren so, dass, wie Sie auch gesagt haben, dass der Politiker vielleicht die beste Lösung für dieses Problem hatte und gesagt, wir müssen zum Polizei gehen und ich werde meine Karriere beenden.
Genau, er will zurücktreten als Kandidat.
Und dann sind viele Leute, die sagen das auch, aber es gibt auch Leser, die sagen, Paul, dieser nicht wirklich verrückte, aber ein bisschen psychisch instabile Person, endlich eine Hauptperson in einem Buch, der wirklich macht, was wir allen denken. Und diese Leute gibt es auch. Und ich glaube, zwischen diesen zwei Extremen, dort ist das ganze Buch, die Leute sagen, nachdem wir das Buch gelesen haben, fängt in unseren Familien die Diskussion an. Was würde du machen? Und dieser Claire, diese Mutter ist wirklich, wie sie sagen, ein Wölfin. Aber das ist schrecklich. Oder ist das wirklich das Mutterinstinkt? Oder was ist das? Und ich denke, das soll immer so in einem Roman so sein, dass alle Meinungen und alle Standpunkte, die haben einen gleichen Wert. Und was ich denke persönlich, das macht nichts aus. Ich muss auch die Meinungen, die nicht die meine sind, so gut darstellen, dass die Leute sie glauben.
Gab es einen realen Vorfall, der Sie zu dieser Geschichte auch motiviert hat?
Dass ja, da war ein wirklicher Vorfall, aber das ist nicht genau dasselbe, aber das war in Barcelona, in Spanien, vor ungefähr 5-6 Jahren. Da waren zwei Leute, die das in so ein Bankautomat mit einem Obdachlosen gemacht hatten. Aber der große Unterschied ist, die sind von Überwachungskamera gefilmt worden. Sie waren sehr naiv und sie sind eben den nächsten Tag verhaftet worden. Und was so speziell von dieser Sache wird, das waren keine Jungen mit Tatouages oder mit Kettungen, dass man sagen kann, ah, wie immer diese Skinhead oder diese ethnische Minderheit.
Genau.
Nein, das waren sehr nette Junge.
Aus gutem Hause.
Aus gutem Hause.
Wie hier auch, die
wie
beiden.
Wie hier, ja. Und das war, ich glaube, das, was die Leute wirklich erschreckt hatte. Sie hatte gedacht, das konnte unser Sohn sein. Und von dort ist meine Idee gekommen. Aber auch was genau wir gehört haben, dass in das Fragment, dass die Mutter sagt, ich würde meinen Sohn nicht ausliefern an dem, sagen wir, Volkswut. Der sagt, was geht mit uns, wo geht es hin mit unserer Jugend, die Todesstrafe. Und das ist genau, was in Spanien geschehen ist. Diese zwei sind verhaftet worden und am Ende sie sind verurteilt zum 18 Jahre, jeder. Ich persönlich glaube, das sind sehr viele Jahre vor zwei junge Kinder von 16, weil man auch sieht, dass mehr als in meinem Buch, dieser Fall, es ist mehr eine Prügelerei, der nicht eben cruel. Sie haben den Kontroll verliert und sie haben immer gesagt, wir haben niemals gedacht, dass das boom explodieren würde. Und dann hat man gesagt, wir müssen ein Beispiel stellen.
Ein Exempel statuieren.
Ja. Und dann auch diese Mutter und diese Eltern, zwei von diesen Eltern sagen, wir wollten nicht, dass unser Sohn das Beispiel werde.
Ja, wir haben in der Schweiz zwei ähnliche Fälle zurzeit mit diesen Jugendlichen, die in München auch Gymnasiasten auf einer Klassenreise grundlos Menschen verletzt haben und zum Teil noch einsitzen und auch größere Strafen gewärtigen. Es gibt einen zweiten Fall in Berlin. Also dieser Diskurs ist brennend, dass hier wird es noch mit dem Kontrollverlust schon auf der Elternseite zusätzlich motiviert, aber im Grunde stehen viele Eltern ja fassungslos und ratlos vor diesen Gewaltexzessen. Dann kommt natürlich die Frage nach, war die Erziehung falsch?
Und das sind auch mehr, man sagt, das sind fast immer Leute von Mittelklasse, niemals Arbeiterklasse. Und es ist immer nordische Kultur. Das sind Vereinigte Staaten, England, Finnland, Deutschland und jetzt auch Holland. Weil in Holland war vor einigen Monaten auch ein Fall. Salzburg. Aber das sind immer ein bisschen schweigsame Junge, meistens Junge, nicht so Mädchen fast niemals. Und dann, was sehr interessant, meine Frau ist Spanisch, ich komme viel in Spanien und da war ein spanischer Journalist und auch ein Philosoph, Soziolog, der hat gesagt, so etwas in Spanien ist unmöglich. Unmöglich. Ich hoffe, er hatte recht. Aber er hat gesagt, wie die Gesellschaft dort ist oder wie in Italien, das machen wir eben nicht.
Ja, das wäre ein weites Feld, auch jetzt, ob die Schweiz dann eher zum Norden oder zum Süden gehört.
Ja, das ist ein bisschen ein Mitten. Aber waren hier auch Fallen in der Schweiz von dieser...
So Amokläufe jetzt von Jugendlichen nicht, nein, aber Gewalt natürlich.
Gewalt schon. Natürlich, aber Gewalt gibt es auch in Süden Italiens und mehr vielleicht als in Holland oder in der Schweiz. Aber von anderen Seiten und Gewalt mit Jugendlichen und dass sie der Fußball-Hooligan und so, das kennen wir, das von der ganzen Welt. Aber dieses spezifische Gewalt, dass man mit einem Obdachloser macht oder auf unschuldige Leute das Feuer öffnet und das filmt, manchmal. Das ist eine Kultur.
Ja, und das ist auch die neue Qualität, dass natürlich alles gefilmt wird.
Ja,
aber warum das Buch, das wirklich höchst raffiniert konstruiert ist, eben packt, ist, weil es einem die eigene Antwort nicht erspart. Es lässt einen nicht los, auch ob jetzt Eltern oder nicht. Also wie weit kann die Affenliebe, sage ich mal, wie weit kann der Schutz der Familie gehen? Und wie viel kann man wegschauen, verbal verharmlosen? Da kann sich keiner raushalten,
nicht? Nein, ich habe immer gedacht, dass das ist nicht in das Buch, aber ich habe auch gedacht, da ist ein anderes Problem. Das ist das Problem des Privatlebens und das offenbare Leben. Das offenbare Leben, das ist der Politiker, aber das offenbare Leben ist auch für uns, für normale Leute, dass mit alles, was wir machen, da haben wir die Polizei oder die Justiz oder Soziologen oder Psychologen oder Hilferinnen, und diese Familie ist wie mehr eine Familien von einer älteren Kultur, oder wie könnte ich sagen, mehr eine sizilianische Familie, sie sind Holländer, aber sie schützen vorerst die Familie und die denken, ach, all diese, die Polizei und die Psychologen und die Schule und all diese Leute, die sie mit uns bemühen, die sollten sich nicht mit uns bemühen. Und ich glaube, das ist nicht nur Zynismus von diesen Eltern, aber das ist genau, dass sie nicht wollen, dass Leute von draußen die Familien bedrohen. Und das ist vielleicht moralisch noch konservativer und noch, ich glaube, in vielen Familien in Europa ist es noch immer so.
Von der Mentalität
her. Ja, und vor 150 Jahren war das so, von allen Leuten. Erst die Familien, dann der Staat, dann der Staat. Aber jetzt ist es alles der Staat, auch ein demokratischer Staat. Und die Familien ist bedroht von der Staat.
Und ihr auch mit ätzender Komik zum Teil geschriebenes Buch endet ja dann mit der schlimmstmöglichen Wendung, in dem diese scheinbar liebevoll zärtliche Mutter Claire das Glück der Familie furios und blutig verteidigt bis zum Schluss, nicht? Also das müssen wir nicht verraten, aber es geht nicht gut aus.
Nein.
Haben Sie unterschiedliche Reaktionen von Leserinnen und Lesern bekommen? Also wie reagieren die Mütter, wie reagieren die Väter?
Ja, das hab ich gehabt. Die Leserinnen sind mehr, ich weiß nicht, wie das hier war, oder in die Schweiz oder in Deutschland, sind mehr geneigt, die Frauen zu glauben, diese ihre Söhne. Und die Männer, die Väter, sind mehr verantwortlich und sagen, sie sollen zur Polizei gehen. Dann ist auch noch ein anderer interessantes Unterschied, dass die Leute, die selbst Kinder haben und nicht, ich war einmal in einem Programm auf dem holländischen Fernsehen und da waren 4 Gäste, 2 hätten Kinder und 2 hätten sie nicht. Die 2, die keine Kinder hatten, haben ihm ohne zu zweifeln eine Sekunde gesagt, sie sollten zur Polizei gehen. Und die 2, die Kinder haben, haben gesagt, nein, ich glaube nicht, nicht zur Polizei. Und das ist auch ein Unterschied. Aber es ist interessant, die Frauen denken mehr auf diese Weise und viel, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube auch in das Buch, sie sind auch sehr unterschieden von den 2 Männern.
Ja, wir haben das ja in dieser Stelle gehört, sie sind geneigt, die Kindheit um jeden Preis zu verteidigen, gerade weil es sie nicht mehr gibt. Und durch die Mediengesellschaft auch, durch die Schule ist Kindheit etwas völlig anderes, als es vor 100 Jahren oder 50 Jahren war, ohne dass man da damals die autoritären Verhältnisse da schönreden will. Aber sie krallen sich irgendwo noch an diese Reste einer heilen Familienwelt. Nicht? Das schlägt ja immer wieder durch und wird dann... ja, nicht zynisch, aber doch sehr sarkastisch vom Autor immer wieder durchkreuzt, weil was die beiden angestellt haben und auch was die Erwachsenenpaare sich gegenseitig verheimlichen eben wie diese Franzosen und Niederländer miteinander umgehen, das ist ja alles andere als heil, nicht? Also die Diagnose ist im Grunde düster.
Ja, diese Frage, was man machen soll, ne? Das ist auch ein Beispiel in Holland, das war von in den 60er Jahren, waren 2 Studenten, der hat ein anderes Student umgebracht. Und dann, sie sind verhaftet und sie sind zum etwas 15 oder 18 Jahre verurteilt. Jetzt, diese 2 Männer sind sehr erfolgreiche Businessmen in Holland und sie haben auch Interviews gegeben und sie sind Millionäre, die 2. Und dann hatten sie auch gefragt, und was fühlen sie über die Verantwortlichkeit von dieser Mord? Das heißt, nein, nicht so viel, wir sind bestraft geworden. Wir haben unsere Strafe ins Gefängnis gehabt. Dann sage ich, moralisch ist das eine gute Sache oder nicht. Oder vielleicht ist eine größere Strafe, wenn sie niemals verhaftet würden und sie ihr ganzes Leben nur gedacht hatten, was haben wir gemacht, was haben wir gemacht.
Mit dieser Schuld leben.
Ja, mit dieser Schuld leben. Und diese Leute waren fast gewissenlos, vielleicht gleich so gewissenlos. Ich persönlich würde denken, wenn mein Sohn von 16 Jahren so etwas mache, es würde für er besser, zum Justiz zu gehen. Weil er dann lernt, das macht man nicht, noch nicht nur moralisch, aber dann auch danach kann er denken, das war es. Aber wenn mit 16 Jahren das ganze Leben denken muss, ich habe einen Obdachlosen getötet und nur meine Eltern und einige Freunde wissen das, ich glaube, das ist viel furchtbarer.
Furchtbar.
Ja. vor einer Entwicklung.
Da ließ er sich der Faden weiterspinnen, natürlich auch zu Katholizismus, zur Beichte und Absolution und zum protestantischen Sündenregister, das man bis zum Tod mit sich trägt, nicht?
Ja, ja, ein bisschen.
Also Calvinismus und Katholizismus.
Ja, ein bisschen, ja, natürlich. Ja. Ja. Ich glaube, diese Familie ist mehr katholisch. Ja.
Angerichtet von Hermann Koch, das war heute das Thema in Reflexe, Buch über ein alles andere als idyllisch verlaufendes Dinner im Familienkreis, schwere moralische Dilemmata, die einen nicht loslassen, in eleganter Form präsentiert von Hermann Koch. Hermann Koch, sehr vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ja. Hermann Koch im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst. Kochs Roman Angerichtet im Original Head Dinner ist in der Übersetzung von Heike Barriga im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Jetzt die Sendung von Maya Brändli. Wir begegnen drei Familien, drei Geschichten. Diese drei Geschichten haben eins gemeinsam, Söhne nämlich, die bei kriminellen Handlungen erwischt und dafür verurteilt worden sind. Ebenfalls gemeinsam ist diesen drei Geschichten, dass alle diese Söhne mehrere Jahre deswegen auf dem Axhof sind oder waren. Der Axhof, ein offenes Maßnahmezentrum für jugendliche Straftäter. Keine Zäune, keine Gitter, dafür strikte Konfrontation mit dem eigenen Tun. Auf dem Axhof legt man Wert auf den Einbezug der Eltern, auch in den therapeutischen Prozess. Drei von ihnen sind bereit, über sich und ihre Sprösslinge zu erzählen. Anonym, weil es nicht einfach ist, mit der Tatsache zu leben, dass der eigene Sohn ein Gewaltverbrecher ist.
Die erste Geschichte ist die Geschichte einer italienischen Familie, die seit 40 Jahren in der Schweiz lebt. Er sei in der Schweiz aufgewachsen, erzählt der Vater des straffälligen Jungen. Er arbeite in einem öffentlichen Amt, wo er eine kleine Abteilung leite. Drei Kinder habe er, zwei Töchter, 20, 21 Jahre alt und eben einen Sohn, heute 22 Jahre alt.
Mit 14 Jahren hat er einen schlechten Kollegenkreis gehabt. Dann haben wir ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es keine guten Kollegen sind. Und er wollte es nicht wahrhaben, dass es so ist. Und aus diesem Grunde wurde er straffällig.
Wie merkt man, dass die Kollegen nicht gut sind?
Wenn der Sohn zum Beispiel am Abend nicht mehr am Nachttisch ist oder er geht nicht mehr in die Schule oder es kommt ein Telefon von der Polizei, Ihr Sohn können Sie abholen. Er wurde straffällig, hat eine Scheibe eingeschlagen in der Stadt und da hat das angefangen.
Wie war das, als so die ersten Male die Polizei angerufen hat und Sie haben langsam wahrscheinlich erkennen müssen, dass da was schiefläuft?
Das war sehr schlimm. Wir hatten nie mit der Polizei zu tun. In all diesen Jahren, dass wir da sind, dass der Sohn straffällig geworden ist, das war für uns ein Schock.
Ich stelle mir vor, also wenn jetzt das einmal passiert, ist das wahrscheinlich schon ein ziemlicher Schock. Aber schlimm wird es dann erst, wenn man merkt, er hört es nicht auf.
Ja, da ging das weiter. Da ging das weiter mit eben Scheiben eingeschlagen in der Stadt, mit Einbrüchen, mit Schlägereien, mit so bandenmäßigen Schlägereien. Ich habe alles möglich probiert, ihn irgendwie auf eine guten Bahn zu bringen, aber die Kollegen sind dort wichtiger gesehen als die Eltern. Oder? Die beiden Töchter, die haben darunter gelitten und die haben natürlich alles mitbekommen. Zum Glück haben wir zusammen gehalten, zu Hause, zu viert, und er war einfach immer mit den falschen Menschen unterwegs.
Also Sie würden jetzt mal sagen, Ihre Verhältnisse sind soweit stabil zu Hause? Oder
ja,
normal?
Ja, also. Ja, unsere Verhältnisse sind sehr normal, ja. Ja, eben, da kam die Frage, was habe ich falsch gemacht als Vater, oder? Oder als Mutter, was haben wir falsch gemacht? Und es kam keine Antwort, weil meine Frau und ich, wir waren ein Paket, ja. Und die Erziehung wurde bei allen drei genau gleich. Also es ist nicht so, dass wir irgendjemand bevorzugt haben oder nicht.
Im Gegensatz zu den beiden Mädchen legte der Junge eine beachtliche kriminelle Energie an den Tag, klaute immer öfters zu Hause Geld, verkaufte, was er nur konnte, verwickelte sich in eine ungute Geschichte mit einem Pädophilen, klaute auch diesem Geld und der wiederum setzte die ganze Familie unter Druck. Ein Albtraum, erzählt der Vater.
Und dann passierte eine Situation zu Hause, dass ich nicht mehr tolerieren konnte. Da ging mein Sohn mit dem Messer auf die Mutter zu. gedroht. Und dort musste ich sagen, nein, so geht es nicht weiter. Wir haben ihn nicht angezeigt, aber zufolge dann anderen Delikte, da hatten wir das im Gerichtspräsident auch mitgeteilt, dass das noch vorgefallen ist. Oder? Und dann haben wir eben zu dritt entschieden, dass es besser sei für ihn, dass er auf den Axhof geht. Sie wissen ja, Axhof ist ja offen, oder? Während dieser Zeit gab es natürlich auch noch zwischendurch Flucht, etwa 6 Mal, kam er immer wieder nach Hause. Ich hatte natürlich schon die Information, dass man es melden muss. Habe ich auch immer gemacht, aber nicht immer einfach gewesen. Ja. Er hatte auch damals eine Freundin, wollte natürlich immer zu dieser Freundin gehen. War natürlich nicht immer einfach.
Das ist ja genau die Situation, wo man sich ja fragen muss, ja, soll ich jetzt ein Auge zudrücken und ihn lassen oder soll ich ihn...
Ja, das stimmt, ja. Also ich muss mit mir selber hart sein und ihm zuliebe muss ich es melden. Oder? Ich hatte dann mit der Polizei eine Abmachung, dass wenn er auftaucht, dass sie sofort kommen. Oder? Und da hatte ich ihn mal in die Zange nehmen müssen, damit er nicht abhaut. In der Küche haben wir zusammen gesprochen. Und in diesen 2-3 Minuten kam die Polizei rein, oder? Und dann musste ich ihn festheben, sonst wäre er geflüchtet, oder? Ja, es war nicht eine schöne Zeit. Es kommt richtig Hühnerhaut, wenn ich erzähle.
Er wusste ja, dass Sie ihn jedes Mal wieder melden. Aber er ist immer wieder gekommen nach Hause.
Ja, er ist immer wieder gekommen, ja. Ja. Eine Situation, die weiß ich, wie es gestern gewesen wäre, da haben sie ihn nach 2 Wochen gefasst. Und dann kam er in einer Zelle, wollte ihn unbedingt sehen, oder? Das war eine traurige Geschichte dort. Und da war er mausarm in einer Zelle, heulend. Und ja, Papa, ich bin jetzt da und jetzt bin ich wieder in Gefangenschaft. Und ja, okay, nicht einfach.
Für Sie auch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Yes, Gott, überhaupt nicht. Ich könnte Kübel... Von Tränen füllen. Das ist klar, das würde nicht jeder Vater oder Mutter, aber wir haben uns an diesen Sohn, wie soll ich sagen, ja, es ist unser Sohn.
Sie lieben ihn.
Ja. Wo es gegen Ende der Maßnahme ging, hatte ich Angst. Hoffentlich packt er die Lehre, hoffentlich kommt er gut raus, hoffentlich macht er keinen Mist mehr. Also diese Angstzustände hab ich gehabt, doch, doch.
Immer noch?
Nein, heute nicht mehr. Ich vertraue ihm, oder? Er hat wieder sein Zimmer, er hat die Lehre abgeschlossen und er hat die Autoprüfung gemacht. Also er hatte viele Ziele vor Augen. Er hat gesagt, wenn ich rauskomme, dann das und das und das will ich erledigen. Und es ist so gekommen, dass ich heute sagen muss, ich kann heute beruhigt in Ferien gehen, 1 Woche oder 2 Wochen, und mein Sohn ist zu Hause und er macht kein Mist.
Die Ehe allerdings ist während der ganzen Geschichte zerbrochen. Das Paar hat sich scheiden lassen und die 3 Kinder leben heute allesamt bei ihrem Vater. Szenenwechsel auf den Axhof. Dort erzählt mir Karl Eisenring, Spezialist für Familientherapien, dass alle Eltern sich zuerst einmal schuldig fühlen, wenn ihre Söhne auf dem Axhof landen. Und, frage ich ihn, sind sie es?
Aus meiner Erfahrung in der Familientherapie eben nicht, auch wenn die Eltern natürlich in jedem Fall einen wichtigen Einfluss haben können auf die Entwicklung ihrer Söhne oder ihrer Familie, ihrer Kinder. Doch gerade im Jugendalter zeigt sich das auch bei intakten Familien mit guten erzieherischen Voraussetzungen. Auch die Peergruppe und andere Faktoren der Pubertät, der Adoleszenz eine Rolle spielen können, dass ihr Sohn straffällig wird. Auch wenn sie selbst versuchen, alleine oder mit Hilfe von Beratungsstellen die Situation konstruktiv zu lösen.
Der Einfluss der gleichaltrigen Kollegen der sogenannten Peer Group ist enorm stark und deshalb sollten die Eltern versuchen, den Kontakt mit ihren Kindern, aber auch mit ihren Freunden aufrecht zu erhalten. Auch wenn das nicht einfach ist, gerade in der Pubertät nicht, wo die Kinder auf ihren eigenen Wegen beharren.
dass es möglich ist, offen über seine Interessen, sein Umfeld zu reden. Auch wenn er Drogen konsumiert, auch wenn er zu viel Alkohol trinkt. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass der junge Mann alles verschweigt und die Eltern dann plötzlich sehr überrascht sind, was er alles getan hat, sondern dass man als Eltern versucht, trotz schwieriger Kommunikation im Kontakt zu bleiben, immer wieder zu zeigen, dass man Interesse hat, dass man wissen möchte, wie es ihm geht und dass man auch in Krisensituationen zeigt, dass man da ist und dass es einem um die Entwicklung von ihm geht und man ihn gern hat und er das spüren kann.
Kriminelles Verhalten von Jugendlichen ist nicht zwangsläufig das Resultat schwieriger Familienverhältnisse. Aber, erzählt Karl Eisenring, auffällig ist, dass viele Eltern krimineller Jugendlicher Probleme haben mit den Grenzen, die sie ihren Sprösslingen setzen oder eben nicht setzen.
Viele Eltern, vor allem auch Eltern aus anderen Ländern, die auch ihre eigenen Schwierigkeiten haben mit der Sprache und der Integration, aber auch Schweizer Eltern. Sie neigen dazu, entweder zu offen und partnerschaftlich alles zuzulassen und denken, das kommt schon gut, er ist genug alt. Oder das andere Extrem, dass sie zu stark auch im Alter zwischen 16 und 20 direkten Einfluss nehmen wollen mit Verboten, mit zu rigiden Erziehungsstil. Und das sind die beiden Extreme. Ich glaube, dort braucht es eine gewisse Durchlässigkeit. Einerseits klar Position zu beziehen, gleichzeitig aber auch im Dialog mit dem Jungen nach Lösungen zu suchen, wie er zunehmend selbstständiger leben kann.
Dass dieser Dialog eine immer schwierigere Sache geworden ist in den letzten Jahren, stellt Karl Eisenring nicht nur als Therapeut fest, sondern auch als Vater dreier pubertierender Söhne. Denn da sind zum Beispiel die neuen Medien, Internet, Handy, sie erschließen den Kids neue Lebenswelten, von denen in der Regel die Eltern keine Ahnung haben.
Der Ausgang beginnt heute erst nachts um 12 bis morgens um 4. Die Eltern gehen dann vielleicht um 12 ins Bett. Sie können gar nicht mehr abschätzen, was wirklich da ist. Weil wenn der Jugendliche nach Hause kommt, wenn er nicht am nächsten Tag noch stark alkoholisiert ist, dann merken sie nicht, dass vielleicht dieser eine Phase des übertriebenen Alkoholkonsums hat. Oder er nimmt Drogen oder er macht irgendetwas Verbotenes. Sie können das nicht direkt miterleben, wenn er nicht bereit ist, etwas transparenter mit ihnen über seine Lebenssituation zu sprechen.
Aber haben die Kids überhaupt Interesse an der Anteilnahme ihrer Eltern an ihrem Leben?
Ja, vordergründig haben viele natürlich, bevor sie Delikte gemacht haben oder während den Delikten, die Eltern angelogen oder immer wieder sie vertröstet. Natürlich haben sie andere Interessen als das, was die Eltern von ihnen verlangen. Aber es zeigt sich im Argshof umso mehr, als am Anfang nur die Familie Besuchsrecht hat, wie stark diese Bindung eben nach wie vor ist, weil gerade weil die langsame Loslösung aus der Familie wegen den Delikten und den Problemen nicht gelungen ist, tut sich hier wieder eine neue Situation aus. Zum Teil wird das durch uns künstlich verstärkt, indem wir die Zusammenarbeit mit den Familien suchen und das macht schon deutlich, dass die Beziehung der Jungen, egal wie negativ das vorher war, immer noch sehr stark ist, manchmal negativ gebunden. Dann geht es darum, das wieder umzupolen, manchmal indem mehr Distanz war und jetzt durch den Aufenthalt auf dem Markshof wieder eine intensivere Nähe entsteht, wo man eben die Schwierigkeiten dann auch in Ruhe über die Zeit der Maßnahme besprechen kann.
Die zweite Geschichte spielt in einer ganz normalen, durchschnittlichen Schweizer Familie. Das Ehepaar empfängt mich in einem hübschen Einfamilienhaus in ländlicher Gegend. Man kennt seine Nachbarn und grüßt sich auf der Straße. Ihr Sohn ist seit anderthalb Jahren auf dem Markshof und der Schock über die Delinquenz des Sohnes ist noch keineswegs verdaut.
Sein Wesen, seine Wesensart hat sich verändert. Ich habe gemerkt, dass er so unruhig wird, einfach so vorlaut und frech und so. Und dann habe ich das aber immer auf die Pubertät abgeschoben, weil ich gedacht habe, ja, das gehört dazu und das macht jeder so. Und irgendwann, so mit 16, 17 Jahren, habe ich gedacht, das kann nicht mehr nur die Pubertät sein, irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann kam auch die Geschichte dann mit den Drogen, das hast du dann festgestellt, mit dem Haschrauchen und so. Und da ist für mich sowieso eine Welt zusammengebrochen.
Ja, und oftmals haben wir es auch abgeschoben vom FC Basel. Mutten zur Kurve hat er viel verkehrt, ist zu jedem Match schauen gegangen und hat viel getrunken eigentlich während dieser Zeit und zusätzlich noch die Drogen genommen.
Also abgeschoben heißt, Sie haben gedacht, das sei so, weil er viel im Fußball ist.
Jawohl, genau. Und soll ich sagen, viele Randale um sich herum. Ja.
Das behütete Einzelkind entglitt den Eltern immer mehr. Astronomische Handyrechnungen flatterten ins Haus, der Internetkonsum wurde unübersichtlich und die Eltern vermuteten ihren Sohn in rechtsradikalen Kreisen. Als die Polizei dann zum ersten Mal vor der Tür stand, dachten die Eltern keine Sekunde daran, ihn zu decken.
Weil die Situation vorher war schon so eskaliert, also wir haben alle möglichen Sachen nachprobiert. Es stand auch schon zur Debatte, dass wir ihn quasi vor die Tür stellen, weil er hat zu Hause nichts mehr getan. Und als die Polizei dann da stand, zuerst war es ein Schock. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss jetzt reagieren, weil es gibt vielleicht eine Entspannung. Oder?
Das Schlimmste war, dass wir noch Morddrohungen erhalten haben von unserem Sohn. Da war eigentlich klar für uns, dass wir ihn nicht schützen.
Haben Sie die ernst genommen oder haben Sie einfach gedacht, es reicht schon, dass er überhaupt mit dem droht?
Das haben wir sehr ernst genommen mit dieser Morddrohung. Wir haben diese auch weitergegeben, der Polizei. Und wir hatten dort 3 Monate Zeit, um eine Anzeige zu erstatten. Wir hatten das dann nicht gemacht, aber wir hatten sie sehr ernst genommen.
Was geht einem da durch den Kopf oder durch den Bauch?
Ja, eigentlich immer die gleiche Frage. Was haben wir falsch gemacht?
Warum mein Sohn? Warum habe ich nicht früher reagiert? Was hat er sich dabei gedacht? Und wir haben ihm das ja nicht so vorgelebt, wie wenn wir jetzt irgendwie noch selber eine Chaotenfamilie wäre oder sonst nichts stimmen würde oder so. Also wir haben ein ganz normales, geregeltes Familienleben gehabt und er hat alle Sachen gehabt und auch Wut zum Teil, weil er hat wirklich alles gehabt. Er ist ja auch Einzelkind, also von dem her musste er mit niemandem irgendetwas teilen und er wurde auch nicht vernachlässigt. Also es war immer jemand, von den Bezugspersonen war immer jemand da. Und wieso kann er das seinen Eltern oder seinem ganzen Umfeld von der Familie auch antun, oder?
Auch immer die Frage, haben wir zu viel gemacht? Hat er zu viel bekommen? Immer wieder diese Fragen.
Haben Sie für sich eine Antwort gefunden, was da irgendwie schiefgelaufen ist?
Bis heute habe ich noch keine Antwort. Ich habe immer gehofft, alle Gutachten und alles, was wir gemacht haben, vielleicht kommt eine Antwort, aber ich warte bis heute auf die Antwort.
Ich bin heute noch am Studieren. Irgendwann habe ich dann gesagt, es hat keinen Wert zum Weiterstudieren. Es ist jetzt so gelaufen, wie es ist. Man macht sich eigentlich nur selber dann psychisch fertig. Oder irgendwann, man denkt einfach, es ist jetzt so, wir müssen das Beste aus dieser Situation dann auch rausziehen. Das hat aber lange gedauert, bis das mir auch im Kopf oben angekommen ist. Auch sich einreden, man sei schlechte Eltern, oder? Das steckt immer irgendwo drin.
Und zu diesem Zeitpunkt, wir haben uns total zurückgezogen. Wir gingen nicht mehr gerne ins Dorf, gingen zum Teil auswärts einkaufen. Das ging sicher ein Jahr, ging das so, bis wir offen und über alles sprechen konnten wieder.
Und das haben Sie gemacht? Ja. Also Ihre Nachbarn wissen, dass der Sohn auf dem Max-Hof ist?
Ja. Mhm. Ja.
Mhm. Also am Anfang habe ich mich auch komplett zurückgezogen. Ja, die Gesellschaft, ich habe es einfach so gespürt mit den Blicken und so, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, sie wollen etwas fragen und trauen sich nicht und so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, vielleicht ist es besser, wenn ich auch speziell auf die Leute zugehe, wenn ich etwas merke und so. Und so habe ich es dann auch gemacht, weil mit der einen Nachbarin, sie hatten immer nur gefragt, wo ist denn dein Sohn? Dann habe ich dann wirklich so einfach rausgerückt mit der Sprache. Und die Reaktion war eigentlich noch erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen.
Was heißt erstaunlich gut?
ich hätte es anders erwartet. Also, nein, das ist ja furchtbar und so. Aber sie hat mir nur gesagt, ja, das ist sicher nicht einfach. Und wenn irgendetwas ist, die hat mir auch Hilfe angeboten oder so, das hätte ich eigentlich nicht erwartet.
Innerhalb der Familie haben wir sehr viel Rückhalt bekommen.
Also was war für Sie einfacher, offen zu sein oder es nicht zu sagen?
Also im Nachhinein muss ich sagen, offen zu sein ist einfacher, als sich zurückzuziehen.
Am Anfang, also wir konnten es einfach nicht, wir mussten das Ganze zuerst einmal setzen lassen und mal, da kam so viel noch mit Polizei und die ganze Bürokratie und Gerichte und alles solche Sachen. Ja, das ist nicht Alltag für uns, oder? Und das musste man zuerst ein bisschen setzen lassen, bevor man sich den wieder öffnen konnte.
Und was die Beziehung zu ihrem Sohn betrifft, die hat sich inzwischen, Ax Hof sei Dank, etwas verbessert. Die Liebe ist noch da, aber das Vertrauen, meint die Frau, kehre erst langsam wieder zurück. Weder der erste Vater noch das zweite Paar haben versucht, den Sohn vor der Polizei zu schützen. Beide zeigten sich einverstanden mit einer Einweisung auf den Axhof und akzeptierten die dortigen Bedingungen. Dazu gehört, erklärt der Familientherapeut Karl Eisenring, ein starker Einbezug der Eltern in die Therapie.
Auf jeden Fall ist es fast immer so, ohne eine Bereitschaft der Eltern oder der Familie zur Zusammenarbeit, ist es sehr schwierig, eine Maßnahme gut zu beenden, da die Söhne ja auch an den Wochenenden oder zunehmend auch durch Übernachtungen wieder sich zu Hause aufhalten.
Es gibt, erzählt er, Familien, in denen gerade bei Drogendelikten oft ein Auge zugedrückt wird. Es gibt auch Familien, von denen einzelne Mitglieder selber kriminell sind und deren Toleranz entsprechend größer ist den Taten ihrer Sprösslinge gegenüber. Der große Rest aber bestehe in der Regel aus Familien, die einfach zu spät erkennen, was ihre Kinder tun. Was rät der Familientherapeut in dem Moment, wo die Eltern bei ihren Kindern kriminelles Handeln beobachten, anzeigen?
Also ich selbst würde mal sagen, bei nicht zu schwerwiegenden Delikten oder auch dem Drogenkonsum oder dem Drogenbesitz, dem Missbrauch mit Drogen, wenn Eltern das merken, dort glaube ich nicht, dass eine sofortige Meldung an die Polizei das richtige Vorgehen ist. Dort ist es wichtig, im Einzelkontakt und eventuell mit unter Beizug einer ambulanten Beratungsmöglichkeit die weiteren Schritte zu planen. Wenn jedoch die Eltern merken, dass jemand schwerwiegendere Delikte, auch Delikte mit Körperverletzungen und Diebstählen oder Einbrüchen begeht, dann würde ich schon meinen, dass sie trotz Widerstand ihres Sohnes, falls der das nicht möchte, sich an eine Stelle wenden und über das weitere Vorgehen sprechen. Weil wenn er bereits schwerwiegendere Delikte macht, dann ist es einfach eine zu große Gefährdung für die Gesellschaft, wo die Eltern eine Mitverantwortung haben, im schlimmsten Fall auch ihn anzuzeigen oder zumindest eine Fachstelle aufzusuchen und das mit denen zu besprechen dort.
Und zum Schluss die dritte Geschichte. Es ist diejenige einer Frau, die vor 17 Jahren alleine mit 4 kleinen Kindern und einem fünften im Bauch aus Somalia in die Schweiz geflüchtet ist. Sie beginnt zu erzählen von einer langen und unschönen Reise und einer ebenso unschönen Landung in einem kleinen Schweizer Dorf, wo sie als einzige Schwarze mit ihren vielen Kindern den Nachbarn ein Dorn im Auge war. Die Kinder wurden gemobbt und auf die Mutter wurde eines Nachts geschossen.
2001 hat jemand hat mit Pistole geschossen. Bis jetzt niemand weiß nicht.
Auf Sie geschossen?
Ja, also wo ich schlafe, diese Wohnung und in der Wand gespreit, so geh nach Afrika. Also gab Leute, Hausarzt, 2 Nachbarin, sie haben immer mir geholfen. Sonst Rest, niemand hat nicht begrüßt auch.
Also sehr rassistisch.
Nachdem diese mit Pistole, das hat auch in den Radio gekommen, weil nachdem diese, ich war schockiert und psychisch Probleme und dann, ich war 2001, 21. Dezember, in die Psychiatrie geschickt, also Ich konnte nicht mehr. Ich hatte viel trinken und kann nicht schlafen, Angst dort.
Die Frau hatte Angst und ließ sich wieder einweisen ins Durchgangsheim, weil das für sie die einzige Möglichkeit gewesen war, aus diesem Dorf wegzukommen. 2,5 Jahre blieb sie dort, für sie eine gute Zeit.
Ja, und ich war ein Jahr Schule, nähen und Deutsch kurz, ein bisschen, so eine Stunde pro Woche, aber ich habe gelernt, wie Kleider nähen und so. Ja, und nachher, ich war dort noch ein Jahr, 7 Monate noch einmal Durchgangszentrum.
Freiwillig,
ja? Ja, weil dort war für mich wirklich super. Ich habe so ein Gefühl gehabt, ich kann es schaffen, etwas Gutes machen. Und ich habe viele Hilfe bekommen, ein Beistand. Vorher niemand hat nicht geholfen. Ich wusste nicht, wie Geld umgehen hier. Ich gehe im Coop oder Migros, ich nehme, was ich will. Und dann, wenn Monat 20 oder so, ich habe keine mehr Geld. Aber nein, ich habe gelernt, dass wo billig sind, gehen, kaufen. Wie kann man sparen? Aber ich habe nicht alleine geschafft, das mit Familienbegleiter.
Bevor die Frau ins Durchgangsheim gegangen ist, wurden ihre Kinder in verschiedene Pflegefamilien platziert. Sie konnten dank dieser Familienbegleitung wieder zurückkommen. Der eine Sohn aber, der früher schon nicht akzeptieren wollte, dass er nicht bei seiner Mutter leben konnte, blieb schwierig.
Mein Sohn war auch eine Familie. Und er hat immer gesagt, warum ich kann nicht mit meiner Mutter leben. Und wenn er kommt zu mir, er kann den Abend nicht schlafen und den ganzen Tag er kann nicht aufstehen. Jeden Morgen, du aufstehen, ja Mami, du aufstehen, zweimal leer abgebrochen. Und das war so ganz schwierig für mich. Der Familienbegleiter hat gesagt, ja, das geht nicht, oder? Andere Kinder sagen, hey, du faul und so. Und dann, er hat auch Schwester geschlagen einmal. Brutal. Bis in den Boden gehen. Er war einfach schwierig. Ja, und nachher, damals, sie haben gesagt, er kann nicht zu Hause bleiben. Er muss weg. Nein, das hat mir wehgetan, aber ich konnte nichts machen, oder? Weil er schlägt Kinder, weil die Kinder andere sagen, du Schlafmünze oder so. Und dann, ja, sie provozieren und er schlägt. Er kann nicht so viel retten. Er rettet nur mit der Hand, oder?
Bis heute versucht die Frau vergeblich, das zu verstehen.
Wie kann kriminell zu machen? Das war für mich erstaunlich, wirklich. Unglaublich, dass ich sage, wie? Ja, ist so passiert. Warum? Ja, wir haben getrunken, gekifft und dann keine mehr Angst. Okay. Ich habe auch getrunken, aber ich habe nicht gedacht, jemand schlagen, wirklich, oder etwas stellen.
Schlussendlich landete der Junge zuerst im Gefängnis, dann wieder im Durchgangsheim und dann vor Gericht. Dort akzeptierte er die Einweisung auf den Argshof, wo er heute noch ist, kurz vor dem Abschluss in der Vorbereitung auf seine Entlassung nach einer langen Maßnahme.
Und dann habe ich gesagt, das ist super. Erstes Mal, ich habe gedacht, dass er hat gut überlegt, weil er weiß, wie er ist, oder? Und nachher, er war dort, ja, Arschhof. Ich bin sehr dankbar aus Arschhof, wirklich. Ich glaube nicht, was ich sehe heute, mein Sohn, dass er kommt zu Hause, kochen, selbstständig. Ich will laut sagen, ich bin sehr dankbar, wirklich. Und ich sage danke, 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 danke. Und jetzt, ich sehe, mein Sohn ist erwachsen geworden. Ich hoffe, dass die Schweizer vergeben, wie sagt, verzeihen oder irgendwie, weil er hat kein Dokument.
Die Frau aus Somalia sagt, sie habe durch die Taten ihres Sohnes auch sich selber kennengelernt, ist aufgewacht, hat eine Therapie angefangen, hat sich Hilfe geholt und heute ist sie stolze Besitzerin eines Schweizer Passes mit einer festen Anstellung in einem Spital. Als sie mich zur Tür begleitet, nimmt sie das Thema Gewalt und Kriminalität nochmals auf. Wie kann ihr Sohn, der mit ihr zusammen vor der Gewalt im eigenen Land geflohen sei, sich nachher so gewalttätig verhalten? Dass Gewalt vielleicht Gegengewalt erzeuge, akzeptiert sie als Entschuldigung nicht. Man habe immer die Wahl, sagt die Frau, sich falsch oder richtig zu verhalten.
Soweit diese drei Geschichten, eine Sendung von Maja Brändli mit Angehörigen von Söhnen, die im Maßnahmenzentrum Axhof in Basel-Bied waren oder noch sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.